Claudia?
Ja.
Das Pax von IMO Resolutions auf dem GLH V3. Seit vorgestern gehen keine Bilder mehr ins Langzeitarchiv. Hast du auf der Kiste was gemacht?
Vorgestern? Ja, ich habe SMB V1 beerdigt.
Oh.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt.
Und, und plötzlich wird jemand ganz hektisch eine PowerShell öffnen und SMB1 wieder anknipsen.
Ja, war das falsch oder was?
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 30 vom Wartungsfenster vom 29. März 2023. Mit mir dabei die Dame, die SMB1 mal abknipst.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick, hallo.
Hallo zusammen.
SMB1 läuft mir in den letzten Wochen wieder verstärkt über den Weg.
Warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
In einem Zusammenhang hat es mich auch ein bisschen irritiert. Und zwar ging es dabei um ein Langzeitarchiv bei einem Kunden,
ja.
Wo tatsächlich SMB1 angeknipst werden muss. Ah, wobei das lag, glaube ich, ja, das lag nicht an dem Langzeitarchiv, dass das kein SMB2 oder SMB3 kann, sondern das lag schlicht und ergreifend daran, dass das urmelalte Oracle Linux, was darauf zugreifen will, nur SMB1 kann.
Keine Implementierung von SMB hat, die V2 zur Verfügung stellt.
Ja, genau.
Soll schon mal vorkommen.
Ja, ich hoffe nicht mehr.
Ja.
Nicht mehr allzu oft.
Hoffentlich.
Du hast ein bisschen Errata mitgebracht, hier unser Hausmeister.
Ich habe Errata mitgebracht, genau. Da habe ich letztes Mal, wir hatten ja letztes Mal so über, was kann man denn schnell tun, um seine Active Directory zu härten. Und ich sprach wohl die ganze Zeit, ohne es zu merken, von NTLM-Hashes. Ja, gemeint war natürlich LM-Hashes. Da hat mich Essie drauf hingewiesen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Wir schmeißen euch nochmal einen nützlichen Link in die Shownotes, wo das auch nochmal ein bisschen erklärt ist. Und ja, eine Methode, wir erwähnten das letztes Mal, gibt es mehrere Methoden, wie man LM-Hashes los wird, was übrigens seit Server 2008 abgeknipst ist.
Wir wollen dem ersten Thema gleich nicht vorgreifen.
Genau.
Im Prinzip dieser Podcast ist ja eigentlich nur, ne, wir faseln Unsinn und lassen uns von der Community korrigieren. Also in diesem Fall vielen Dank, ja. Essie.
Dankeschön.
By the way, ne, Essie, bekannt aus Funk und Fernsehen, da möchte ich doch tatsächlich nochmal den Nerdkunde-Podcast featuren. Auch wenn die letzte Folge leider 2019 erschienen ist. Bitte mit Zucker obendrauf. Vielleicht findet sich die Truppe rund um Essie, Ute, Dirk und wer war der vierte im Bunde? Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Vielleicht findet ihr euch nochmal zusammen und wirkt dann nochmal zusammen. In dem Zusammenhang fällt mir ein, es war ein paar Mal Thema in der Nerdkunde, dass sie sich wohl dann immer um Karneval rum nach Tondorf absetzen. Also ne, der gemeine Nerd flüchtet aus Köln in die Eifel.
Was hat denn Tondorf da?
Ich weiß nicht, also dieses Dorf ist halt immer wieder gefallen und zu dem damaligen Zeitpunkt konnte ich damit auch nicht viel anfangen, bis ich mich dann irgendwann oder bis wir uns als Familie irgendwann dann Anfang 2020 dazu entschieden haben, mit Sack und Pack in die Eifel zu ziehen. Und siehe da, Nettersheim Tondorf. Es ist um die Ecke bei uns. Fand ich dann auch ganz niedlich.
Und daran kann man flüchten vor Karneval.
Nein, das war ein Irrglaube. Nein, natürlich kann man
sagen. Ich meine, du hast auch irgendwas erzählt mit irgendwelchen Karnevalsumzügen und so.
Ja gut, das ist wahrscheinlich alles etwas kleiner als in Köln, aber trotzdem ist das Thema Karneval dort auch sehr verwurzelt. Also wenn du damit echt gar nichts anfangen, ich weiß nicht, ob man dann noch weiter gehen Westen irgendwie nach Belgien oder so flüchtet.
Ich habe keine Ahnung. Wenn ich's rausfinde, dann lasse ich es nicht wissen.
Der Dirk, der ja auch Co-Host der Nerdkunde war, der hat dann auch einen anderen Podcast zusammen mit dem Sebastian Kohn, Dirk Breuer, den Geek-Stammtisch. Kann ich auch an dieser Stelle empfehlen, wobei auch da offenbar empfehle ich hier heute nur tote Podcasts, letzte Folge 2020. Wobei, das ist ja das Lustige, dieses Who is Who, und zwar 2017 war der Reinhard Remford bekannt aus Methodisch Inkorrekt und Alliteration am Arsch, und der Pablo Bayern von der Bewuta IT da mal zu Gast. Also die Podcasts vom Remfort kann man sich eh mal alle anhören, das ist ganz gut. Und auch die Bewuta IT, so ein kleiner schnuckliger Development-Laden in Köln, die kann man sich auch mal merken, wenn man abgefahrenes Zeug haben will. Mhm. Die haben zum Beispiel zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung an der ESA JUICE-Mission gearbeitet. Also wenn du mal fancy Kram entwickelt haben willst, Kölner Großmarkt, da wird dir geholfen. Jetzt, ja, tote Podcast. Ich hoffe jetzt nicht, dass dieser Podcast auch jetzt irgendwie bald ablebt. Ich klopfe nochmal schnell hier auf mein Buchenholz von mir. wobei ich da jetzt drüber gestolpert bin, zu Thema Corporate Podcast. Mhm. Also die Ute von der Nerdkunde, die war wo zu Gast im InnoQ Podcast. Das ist auch so eine Dev-Bude mit Sitz in Monheim hier bei Köln und in Berlin. Aber die haben halt ein Corporate-Podcast und ja gut, Hairless in the Clouds gilt jetzt vielleicht nicht gemeinhin als Corporate-Podcast der Glück und Kanja GAB, aber das ist schon sehr GAB-lastig, sag ich mal, von den Gästen. ist ein Podcast ein gutes Instrument fürs Marketing? Also tue Gutes und rede darüber?
Ja, die Frage ist, wen sprichst du denn an? Also unser Podcast ist ja kein Corporate Podcast. Wir sind nur zufällig in der gleichen Firma.
Genau, das ist alles Zufall. ja, schwierig. Aber es war wahrscheinlich entweder die Nerdkunde oder der Geek-Stammtisch, der mich zumindest auf die Idee gebracht hat, mal selber einen Podcast zu machen. Ja gut, und mit wem macht man's, ne?
Ja gut, aber wer hört uns? Sind das potenzielle neue Kunden? Möglicherweise. Mhm. Wer weiß, aber...
Man weiß es nicht. Vielleicht.
Oder eben andere IT-Dienstleister oder andere.
Oh, die Konkurrenz, die gemeine.
Die Konkurrenz.
Die Marktbegleiter.
Marktbegleiter.
Ja, apropos Marktbegleiter. Unsere Freunde von der SVA oder unser spezieller Freund von der SVA, der Christian, hat auch mal wieder ausreichend Feedback dagelassen zur letzten Folge. Er hat dann nochmal aufgegriffen, meine gescheiterte Migration von meinem Blog nach Hugo und Markdown. Ich hatte das beim letzten Mal ja erwähnt, dass ich das mangels Zeit, ich will nicht sagen abgebrochen, doch ich habe es abgebrochen, aber dieses Side-Project ist jetzt nicht tot, es ist jetzt nur verschoben und ich muss da vielleicht etwas Kontext geben. Mir ist die Zeit ausgegangen. Also konkret, wie macht man, also ne, ich hatte diese Migration geplant und habe damit auch angefangen und dachte mir, ach cool, der erste Output, der aus den Migrationsskripten rauskommt, der sieht ja ganz gut aus. Also werde ich da im Verlauf des März bis so Mitte April, werde ich da durchkommen. Naja, ganz so einfach war es dann doch nicht. Und das Problem war, ich musste zum 23.03. meinen Root-Server kündigen oder ich habe ihn noch ein Jahr länger. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, dann gönne ich mir doch vielleicht einfach dieses Jahr, um das Ganze noch ein bisschen auf die lange Bank zu schieben. Aber Christian, es ist nicht aufgehoben. Also ich teile dein Feedback, du hattest ja auch berichtet, also das, was da aus den Exportskripten rauskam oder das war schon ganz okay. Also, aber trotzdem muss ich halt über jeden Blogpost mal drüber huschen und ja, da kann man sicherlich ein bisschen was auch automatisieren mit Regex und Skripten und hin und her, aber dafür fehlte mir dann die Zeit. Also muss ich diesen Server noch ein Jahr länger laufen lassen und muss die Zeit nutzen, dann meine Migration abzuschließen. Aber das Thema Markdown haben wir nachher nochmal auf dem Programm. Wir haben uns ja ein bisschen durch diverse Tools durchgefräst. Aber bevor wir zu fancy Zeug wie Markdown kommen, wollen wir uns erstmal mit ein bisschen Protokollarchäologie beschäftigen.
Ja, ich habe ja den Hinweis von Essi zum Anlass genommen, mir das nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Ich bin ja, was so Themen wie Verschlüsselung angeht, ja eher geneigter Laie. Aber mich hat das ja mal tatsächlich interessiert, was dieser LM-Hash genau ist. Und das Ganze stammt aus LAN-Manager. LAN-Manager war ein... Oh. Ja, du lachst, du kennst das wahrscheinlich sogar noch.
Hast du mich gerade alt genannt?
Ja, ich habe damals halt andere Sachen noch gemacht. Also ein Network Operating System, ja, wurde Ende der 80er von Microsoft in Kooperation mit 3Com entwickelt. Oha. Und ich bin so neu in der Branche, dass ich 3Com nur von Switches kenne. Und zwar dann zu dem Zeitpunkt das erste Mal begegnet, als da schon HPE drauf stand.
3Com, ne? Klammer auf, kleine Anekdote dazu.
Ja, bitte.
Als ich die Ausbildung gemacht habe, ich habe ja im August 98 meine Ausbildung angefangen in einem Systemhaus und direkt zu Beginn sah ich dann halt auch so Netzwerkequipment bei Kunden. Und ja, das waren auch 3Com Hubs 10 Mbit mit 10Base FL Uplink. Mhm. Und dann dachte ich mir, boah, ne? Was eine geile Technik.
Fancy Zeug.
Fast forward 2006. Ich mache einen Verteilerschrank beim Kunden auf, finde das Zeug wieder.
Da war das Zeug gar nicht mehr so fancy.
Nee, das war 8 Jahre später und ich meine, ne, 98 war das Zeug schon alt. Aber ja,
oh,
direkt wiedererkannt. Aber 3Com, ja, 3Com gibt's ja, 3Com gehört ja mittlerweile auch zu HPE.
Ja, schon was länger. Das schon auch schon länger. Seit 10 Jahren.
Oh ja, ja, ja. Stimmt, 10 Jahre.
Das kann ich immer daran messen, ob ich das mitbekommen habe oder nicht in der Branche. Also, genau, also Ende der 80er von Microsoft, ne, im Joint Venture mit 3Com entwickelt für OS2, was ein Joint Venture von Microsoft und IBM war.
Ja, das war so die initiale Entwicklung von OS2, ne?
Genau, die initiale Entwicklung davon, also ursprünglich, also das haben sie schon 1992, haben sich die Wege getrennt, aber LAN Manager kam halt auch Ende der 80er halt tatsächlich raus, ich glaube 1987 meine ich. Hm. Und das stellte einfach damals SMB über NetBIOS Frames bereit.
Mhm.
Ja? Seit 1990 gab es das dann auch über TCP/IP.
Genau, weil ne, wenn wir von OS2 und IBM reden, dann reden wir davon, dass es wahrscheinlich mal eher Token Ring oder sowas war.
Mhm. Ja, jetzt also auch ne, NetBT.
Mhm.
Ja. Und genau, war einfach ein Protokoll für SMB zur Bereitstellung. Muss ich jetzt nicht groß erzählen, was SMB genau ist, aber das gibt es auch schon seit 1983 übrigens.
Oh.
Von IBM.
Oh. Alles alter Scheiß.
Mhm.
40 Jahre alt.
Genau. Ja, und 1992 haben sich ja die Wege von Microsoft und IBM dann wieder getrennt, ne, weil Microsoft dann plötzlich den Move brachte und irgendwie Windows 3.1 rausbrachte und auch mit LAN Manager. Und ja, OS2 blieb dann halt in der Hand von IBM. Wurde dann, glaube ich, auch noch einige Jahre weiterentwickelt.
Oh ja, also OS2 hat, da es halt von IBM war, war es im Bankenumfeld relativ verbreitet. Es gab so eine abgefahrene Zeit, wo ich glaube, sagen dir S-Com und Phobis noch was? So Computerläden?
Phobis sagt mir was, ja.
Ja, S-Com ja, schon ja. Nicht mehr, ne? Nee. Einer von den beiden hatte diesen Move gebracht und konnte sich mit Microsoft nicht irgendwie auf OEM-Agreements einigen und dann haben sie einfach OS2 verbimmelt. Ich meine, es war S-Com. Liebe Community, korrigiert mich da mal. Dann gab es halt eine ganze Zeit lang PCs, die du dann halt bei S-Com, da war dann halt kein Windows und DOS dabei, sondern da war dann OS2 dabei.
Mhm.
Und Fun Fact, als ich hier bei der ML angefangen habe, habe ich auch noch Rechner mit OS2 gesehen, weil wir hatten für so einen, oder wir haben immer noch so einen lustigen Maschinenbauer im Oberbergischen.
Mhm.
Und der hat auch teilweise Kisten für die Maschinensteuerung von uns bekommen, da war OS2 drauf.
Mhm.
So, ne, OS2 Warp, irgendwas, schlag mich tot.
Das hast du aber doch unseren Namen gesagt.
Ja, ist ja egal, da steht ja sogar in den Shownotes drin, wo wir arbeiten.
Okay, ja, und die meisten beherrschen Google dann doch entsprechend.
Ja, hier podcastet, ne? Ja, also so gesehen, das stimmt, wir sind ja eigentlich fast ein Corporate-Podcast, ne? Kunden hören uns ja auch.
Also ich erinnere mich immer wieder. Ja, ja. Wir versuchen es immer.
Seriös bleiben, ja?
Genau.
Bitte. Jetzt müssen wir beide lachen. Ja.
Genau. Ja, LAN Manager wurde halt von vielen Herstellern auch noch lizenziert und verwendet in eigenen Betriebssystemen. Und bei dem Ganzen kommt ein LAN Manager Hash zustande, also das Passwort des Anwenders, wenn er sich anmeldet auf dem, ich sag mal, ne, Datei, auf der Dateifreigabe wird eben auf dem Serversystem gehasht, wurde damals auch gespeichert auf dem Server. Wie setzt er sich zusammen? Das war das, was mich eigentlich interessierte, was ist eigentlich so doof an diesem Hash? Das Passwort für LAN Manager kann maximal 14 Zeichen lang sein.
Mhm.
Das ist begründet darin, in dem, was danach damit passiert. Also es kann maximal 14 Zeichen lang sein. Es kann nur ASCII, also die ersten, ne, die ASCII-Characters, die Printable-Characters enthalten. Und es ist nicht case-sensitive. Warum? Weil das Erste, was passiert mit dem Passwort, es wird in Uppercase umgewandelt, egal was du eingibst. Hm. Besonders schön, genau. Wenn es nicht ganz 40 Zeichen sind, dann werden da 0 Bytes dran gehangen, bis man 14 Zeichen hat. Okay. Genau, du lachst schon. Und dann wird das Ganze in 2 Teile zu 7 Zeichen aufgeteilt. Daher kommt übrigens dieser Mythos, dass Kennworte sicher sind, wenn sie denn 8 Zeichen haben.
Ach du Scheiße.
Weil du musst überlegen, ja, wenn es ja 7 Zeichen sind, bis 7 Zeichen ist ja der zweite Teil null. Nur null. Genau. Und damit sieht dann auch der Hash immer gleich aus. Oh boy. Deswegen okay. Gibt es noch Kennwortrichtlinien, die sagen, ja, man muss mindestens 8 Zeichen haben.
Okay.
Genau. Genau, aus diesen beiden Teilen wird dann ein DES-Key erstellt. Ist ja DES, ne? Wir haben ja 56 Bits.
Ja.
Und DES ist halt ja so.
56-Bit-Desk-Key.
56-Bit-Desk-Key, ja. Genau. Ist ja normaler Desk-Key und normal ist dann auch, dass eben nach jedem siebten Bit ein Paritätsbit eingefügt wird. Das heißt eigentlich, der effektive Schlüssel hat nur 56 Bits, was ja eins der Probleme ist von DES.
Fun Fact da, also es gab ja eine ganze Zeit lang mal so Exportrichtlinien für Verschlüsselungstechnologie. Mhm. Und da gab es früher so Microsoft Encryption Packs und ich kann mich daran erinnern, wir mussten mal Cisco-Router wieder nach Frankreich shippen und so. Und da wurde peinlich darauf geachtet, dass da nichts drin ist, was mehr als DES-56 kann.
Aha. Mhm. Es wird ja auch gemunkelt, dass diese 56 Bits darauf zurückzuführen sind, dass die NSA da reingucken wollte.
Die NSA kann überall reingucken.
Ja. Ja, die hatten auch in den 70ern schon Rechner, die das hätten knacken können.
Jeder von uns hat irgendeinen NSA oder einen FBI-Agent, ne?
Ja, es sind keine Verschwörungstheoretiker. Alles gut. Genau, also wir haben jetzt am Ende einen Schlüssel von 64-Bit und damit wird eine Konstante verschlüsselt. Auch 64-Bit ist ein Block-Cipher, ne? So 64-Bit und 64-Bit und am Ende hast du auch wieder 64-Bit raus. Ja, also immer gleich. Damit wir schön auf diesen 64-Bit bleiben, wird da auch eine Konstante verwendet. Diese Konstante ist bekannt.
Ist das dann so ein Salt?
Nein, es gibt keinen Salt bei Lambda. Nein. Das ist eine bestimmte Konstante. Also diese Schlüssel werden verwendet, um diese Konstante zu verschlüsseln. Und das, was du dann am Ende hast, das sind 16 Byte, die dein Lambda-Hash sind. Diese Konstante lautet KGS Ausrufezeichen @ Raute $%.
Moment, Ausrufezeichen @ Raute, das ist doch englisches Keyboard, Shift 1, 2, nein, das ist jetzt aber nicht Shift, also wirklich Shift.
Doch, Shift 1, 2, 3, 4.
Okay. Und was ist KGS? 5.
KGS, man munkelt etwas. Ich habe aber jetzt keine guten Belege gefunden. Man munkelt, das steht für Key of Glenn and Steve. Und man glaubt, es ist Glenn Zorn und Steve Cobb zuzuschreiben, die bei Microsoft damals gearbeitet haben. Und unter anderem für die Microsoft PPP Chap Extensions zuständig waren. Später dann. Ja, also ich glaube irgendwie.
Also die beiden Jungs haben echt Security im Blut gehabt. Kann das sein?
Merkt man daran, ja genau. Also diese Konstante ist bekannt. Ich habe jetzt auch nichts gelesen, was ihr nicht so selber in der Wiki, also nichts rausgegeben.
Also Chap ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Quell von Sicherheit, ne?
Nee, ja klar.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie hier, ne? Glenn und Steve.
Ja,
ne?
Auch MS
Security
Chap V2,
ist Teil ihrer DNA.
MS Chap V2 im Backend, NTLM. Weil NTLM ist ja immerhin schon mal so sicherer als
Manager. Also gut. Ich bekomme den Eindruck, dass es dass es da offensichtliche Schwächen gibt.
Ja gut, du merkst es, ne? Also du hast, wir haben 2x7 Byte, die geknackt werden müssen und nicht einmal 14, sondern 2x7, was nennenswert einfacher ist. Das Ganze ist nicht case-sensitive, das heißt, du hast auch nicht wirklich viel Variation. Das klingt nach, also ohne dass ich mich jetzt auskennen würde, aber es klingt nach etwas, was man relativ leicht brute-forcen kann.
Ja gut, wahrscheinlich, ja. Also ne, klar, also jeder Cypher kommt ja irgendwann an den Punkt, wo er halt geknackt wird, entweder einfach durch schiere Rechenpower oder weil es einfach von der Architektur her Probleme gibt. Also ne, wir reden uns da SHA-1, MD5, das sind ja alles Sachen, die sind irgendwann mal gefallen, entweder weil einfach aufgrund schierer Rechenkapazität oder einfach weil es halt vom Protokoll her irgendjemand da ein Loophole gefunden hat. Aber klar, ne, zu den Zeiten, zu denen das aktuell war. Ich meine, wir reden hier von Anfang bis Mitte der 80er, ne? 90er, Anfang der 90er. Da war das wahrscheinlich noch fancy und secure.
Vielleicht.
Vielleicht.
Das kann ich nicht bewerten. Das kann ich nicht bewerten. Liebe Leute, die ihr damals dabei gewesen seid und euch da schon damit auf. War das so?
Ja gut, ich meine, also, du hast ja auch in ganz vielen Protokollen, wenn wir uns mal so auch in die Anfänge des Internets, ne, DoD, Protocol Stack, IP, ja, viele Protokolle, die, mit denen wir da rumhantieren, da gab es ja gar keine Security. Ne? Also SMTP DNS, das basiert alles da drauf, hey, ich vertraue dir, du vertraust mir, wir machen beide keinen
Unsinn. Ja, das Internet ist voll die coole Sache, genau, wir haben da alle Spaß dran.
Alle sind nett und alle sind fein. Und
genau, und die Viren waren quasi so, weiß ich nicht, was war das, Falling Leaves, was war das noch? Mal so waren Computerviren damals. Ne? Ja. Du hast dann lustige Bildchen, die dann auf deinem stimmt, da gab es einen, wo die Buchstaben runtergefallen sind in Word.
Ja, das
oder
kann
so.
Ja noch ganz lustig sein. Ne?
Das war ja noch ganz knuffig.
Ja.
Ne?
Und irgendwann haben die Arschlöcher das Internet entdeckt.
Ja, genau.
Dann fing alles an.
Genau.
Dann fing es an.
Das waren die Pausenhofrüpel, die haben dann das Internet entdeckt. Ja. Ja, aber ne, was ist jetzt hier mit LAR-Manager? Ach so, und du hast eben noch gesagt, ne, ist das ein Salt? Nein, also in dem Konzept gibt es keine Salts. Also Salt im Sinne von, dass du noch einmal eine eindeutige oder einzigartigen Faktor hast, der in diese Verschlüsselungsfunktion mit reingegeben wird.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt gerade Bock auf Salted Caramel.
Verdammt, ach, Salted Caramel ist gut.
Ja. Also, aber
Pommes. Pommes gehen auch.
Also Pommes sind herzhaft. Also Salted Caramel ist süß. Ich weiß jetzt nicht. Also
lass mich. Ich habe jetzt gerade an Pommes gedacht. Und ich hätte jetzt Lust auf Pommes.
Moment. Pommes mit Ketchup oder Pommes mit Mayo?
Hast du mal Ketchup gesagt?
Okay, ich kann meinen Abmahnungsblock wieder wegnehmen.
Außerdem, was soll das denn jetzt? Ich dachte, du kommst aus Dortmund. Jetzt mal wenigstens noch Schrank anbieten können. Also.
Ja. Genau, aber LM ist ja tot, ne? Eigentlich.
LM ist eigentlich tot, ja. Also Microsoft hat das schon irgendwie 2008 abgeschaltet als, ich sag mal, tragendes Konzept auch in der Active Directory oder sowas. Das ist natürlich auch nicht mehr mitgenommen worden dann aus NT hier, NT-Zeit 3.1 und so weiter. Also von Windows-Seite gibt es schon lange keine Gründe mehr, noch LM-Hashes irgendwo rumfliegen zu haben. Warum ist es aber in der Default-Domain-Policy auch heutzutage auf neuen Domänen nicht deaktiviert? Weil es immer noch Altsysteme geben könnte. Und zwar ja, gut, namentlich, ne, Legacy-Implementierung von SMB von Drittherstellern, wo wir wieder bei dem Thema sind.
Ja, da sind wir dann wieder bei den ranzigen SMBs auf irgendwelchen Linux-Hobeln.
Genau.
Ne?
Genau.
Ja gut, das ist diese heilige Kuh der Kompatibilität. Ne? Ja. Das ist ja auch wirklich bei allen Gruppenrichtlinien-Einstellungen, die man da so hat, Verhärtungen, immer so, wow, wenn du das jetzt ausknippst, können wir dir nicht sagen, was passiert. Ne?
Ja, steht ja sogar in der ein Ausrufezeichen in der Einstellung, wenn du das einstellst. Auch die Microsoft Security Baselines, die aus dem Security Compliance Kit sind da ähnlich. Also die machen sehr, sehr wenig aus, was man eigentlich schon nicht mehr haben möchte. Ne?
Also gut, ne? LAN Manager ist, glaube ich, mit Server 2.3 oder ist es mit 2.8 gestorben?
Mit 2.8.
Mit 2.8.
Mit 3.1 gab es nämlich schon NTLM, was dann ein bisschen verbessert war. Da kam dann noch ein NT-Hash, aber das führt jetzt dann auch ein bisschen zu weit. NT4, Service Pack 4, kam dann mit NTLM V2 um die Ecke. Ich habe es einmal beim Kunden gesehen, ja.
Ja, NT4, ey. Jo, ich hab, also meine, die ersten NTs, die ich hatte, waren 3.5.1. Das war ja noch das Layout von Windows 3.11. Und NT4 hatte dann ja schon die Windows 95 GUI. Und ich weiß noch, wie wir alle da vorstanden und sagten, Alter, warum müssen beim Dateien kopieren da die Blätter von links nach rechts fliegen.
Genau.
Das ist ein Server. Ja. wir waren es gewohnt von Novell irgendwie, dass man dann so ein Wurm in so, ne, so ein Kästchen über den Bildschirm rannt, damit der Bildschirm nicht einbrennt. Und dann kommt Microsoft mit sowas daher. Ja, wobei das ja interessant ist, ne? Also NTLM V1, wenn du sagst, das ist halt mit Windows 3.1 gekommen und NTLM V2 mit NT4, dann reden wir da ja auch wirklich über Technik, die ja 30 Jahre, 25, 30 Jahre alt ist. Also gerade dieses LM abstellen, also dass du keine ML-Hashes mehr durchs Netz schickst, kein NTLM V1, das kann man ja auch, glaube ich, relativ safe abknipsen. NTLM V2 ist nicht so einfach mit abknipsen, ne? Also da
kannst du mal versuchen.
Ja, ja, dann geht wieder. Dann
brennt die Welt.
Dann brennt wieder alles. Ja, gut, aber gut, wo haben wir noch Legacy-Zeug? Ich meine, Fun Fact ist ja, und da muss sich, glaube ich, keiner schlecht fühlen, wir stoßen auch heute ja immer noch auf die XPs und ja, Windows CEs,
klar,
und auf diese Windows 2000, 2003 Server, die ganzen Schmutzecken. Finde es mal lustig, wenn dann Firmen sagen, ja, wie kann man denn nur? Ja, ganz einfach, weil, ne, man muss.
Ja, man muss, geht nicht anders. Ne? Also, das greift jetzt vielleicht ein bisschen vor, ne, aber gerade so in der Industrie, ja, deine Software ist dafür ausgelegt, jetzt hier 15 Jahre zu laufen, oder die Maschine, die soll jetzt 15 Jahre oder länger laufen. Ne, und du kannst ja nicht ständig darunter das Betriebssystem aktualisieren und dann Stillstand haben. Ne?
Na, ja. Ich meine, wir haben Kunden, die haben produktiv halt auch noch Server 2003, Server 2000 im Einsatz, weil Anwendungen im Betrieb sind, von denen man auch ums Verrecken nicht wegkommt, aus verschiedenen Gründen. Natürlich kann man da einer IT-Leitung oder einer Geschäftsführung einen Vorwurf machen, hey, da hättet ihr euch vielleicht vor 15 Jahren schon mal einen Kopf drum machen müssen. Ja? Aber Fakt ist, es ist jetzt halt so, wie es ist. Du kommst so einfach auch nicht weg. Also musst du halt gucken, dass du es halt irgendwie so weggeschlossen bekommst, dass es dir nicht mehr auf die Füße fällt. Und tatsächlich momentan sehe ich halt immer wieder, oder immer, vielleicht ist es auch einfach jetzt eine Momentaufnahme, aber momentan sehe ich halt wieder SMB1 verstärkt. Ne? Also vielleicht sind das jetzt so diese zwei, drei Baustellen, die wir bei Kunden haben in Projekten, wo wir jetzt wieder SMB1 anmachen müssen, wo wir uns gewundert haben, warum es an ist. Wenn wir es ausknipsen, geht halt wieder irgendwas nicht. Aber das ist schon, ich finde das gerade ein bisschen verstörend, wie alt das Zeug. Ich meine, was macht man sich jetzt, ne? Man führt sich das ja gar nicht so vor Augen, ne? NTLM V1, ey, 30 Jahre altes Zeug.
Naja, NTLM V1 ist 30 Jahre, LAN-Manager noch älter, ne? Sie macht es fast so alt wie wir.
Oh mein Gott. Aber apropos altes Zeug.
Oh.
Schöne, also Überleitung.
Schöne Überleitung.
Wir hatten das letzte Mal ja angeteasert, dass das BSI den Baustein IND veröffentlicht hat. Und den hast du dir mal zu Gemüte geführt.
Ja, den gibt es auch tatsächlich schon länger, aber der ist jetzt Anfang 2003 mal nennenswert aktualisiert worden. Da sind auch neue Abschnitte dazugekommen, soweit ich das gesehen habe. Ich hatte letzte Woche mit unserem geschätzten Freund Markus geplaudert darüber, der sich auch gerade damit zufällig befasst.
Warum eigentlich?
Ja, das kann ich jetzt leider nicht teasern. Also das wird er
das müssen wir gleich auf the record.
Ja, genau. genau, und der erläuterte mir noch, dass das der Baustein IND zustande kam, weil, naja, man hat ursprünglich gedacht, das BSI, das umfangreiche Grundschutzkompendium, das deckt ja schon so alles ab, was IT angeht, und irgendwann realisierte man, Moment. Also A, das lässt sich nicht auf OT-Systeme vollumfänglich anwenden, was da steht, und B, in der OT ist verdammt viel IT unterwegs. Ja, das heißt, da wurde dann eben ein separater Baustein für entwickelt. Und das Ganze wurde deshalb relevant, weil, ich zitiere jetzt mal, weil die in der Vergangenheit übliche physische Trennung der OT von anderen IT-Systemen heute aufgrund zunehmender Integrationsanforderungen nur in Ausnahmefällen bei erhöhtem Schutzbedarf anwendbar ist.
Das ist ja auch tatsächlich das, was wir draußen im Feld sehen. Ne? Also zumindest jetzt so in den letzten paar Jahren sehen wir ja doch, dass wir immer mehr mit OT zu tun haben, beziehungsweise dass halt Systeme integriert werden oder angebunden werden müssen, von denen wir bisher überhaupt keine keinen blassen Schimmer hatten. Ne? Mhm. Und das fängt ja tatsächlich an, keine Ahnung, aus dem Bürogebäude und dann hast du deine Jalousien und eine Lichtsteuerung über KNX, also Stichwort Gebäudeleittechnik. Ne, oder ein anderes schönes Beispiel, was wir ja häufiger schon draußen im Feld gesehen haben, Blockheizkraftwerke.
Ja, jede Menge.
Ne, wo dann halt auch wieder gesagt wird, ja, die Firma XYZ möchte da gerne irgendwie Zugriff drauf haben und zack, hast du deine OT irgendwie an dein Netzwerk dran geflanscht. Mhm.
Ja, wenn du nicht auf einem Schrank irgendwo im Keller noch eine Fritzbox findest und dich irgendwann mal fragst, was hängt da eigentlich dran?
Ja gut, ich meine, das ist ja noch...
Bauabteilung und IT reden nicht unbedingt überall
genau, oder
miteinander.
Bauabteilung oder halt Technik allgemein. Ne?
Ja, ja.
Genau, das... Aber ich meine, gut, es ist ja nichts Schlechtes daran, wenn man halt sagt, okay, da gibt es halt eine Fritzbox und über den Weg kommen dann irgendwelche Leute da an die OT-Anlagen dran. Immer wohlgemerkt, es gibt keinen Brückenschlag zwischen dieser OT-Welt und der IT-Welt. Hässlich wird das ja erst dann, wenn es diesen Brückenschlag halt irgendwo mal gibt.
Das mag dir egal sein, wenn du für die IT zuständig bist, aber organisatorisch hat doch der Kunde da gar keine Möglichkeit, wenn er davon gar nicht weiß, weil irgendwo eine Abteilung das einfach entschieden hat und es gemacht wird. Der Kunde an sich hat aber gar keinen Einfluss darauf, wer auf diese Geräte raufkommt. Ja, was ist denn, ne, sagen wir mal, das ist eine Produktionsanlage und nicht, ja, BKW ist wichtig genug, ne, aber stell dir mal vor, da gibt's eine Supply Chain Attack. Wo ist denn irgendeine Instanz da drin, die das aufhalten könnte?
Ja gut, wobei das halt dann auch halt auf dieses, ne, bleiben wir beim Beispiel BKW, darauf beschränkt wäre, aber
klar,
häufig aber ist das ja so, ich meine, das ist jetzt vielleicht unser naiver Blick darauf, BAKW ist da sicherlich nur ein Beispiel, aber wir haben es ja jetzt auch dann bei unserem einen Kunden erlebt, wo wir ja in so einem Meeting mit dabei waren, da geht das Thema OT halt über x Hersteller, weil ne, die verschiedenen Package Units halt von verschiedenen Herstellern kommen und jeder möchte da sein Remote Access drauf haben und das alles hängt dann doch wieder irgendwo zusammen.
Das alles hängt dann doch wieder irgendwo zusammen, aber immerhin ist das nicht irgendein ein lustiger DSLer mit einer Produktionsanlage als Exposed Host, jetzt mal übertrieben gesagt, ja. Mhm. Deswegen, genau, ja, also wie gesagt, ne, also es gibt auch häufig, ich sag mal, IoT-ähnliche Anforderungen. Mhm. Ja, also der Kunde möchte heute Dashboard sehen, ne, auch aus dem Büronetz und so weiter. Und die Hersteller bieten das natürlich auch an und spätestens dann fängst du ja an, irgendwie die Netze zu koppeln.
Ja, genau. Grundsätzlich auch die ganze Thema Konsolidierung, ne? Also dass du halt eben nicht irgendwie immer zwei Komponenten für alles beschaffen willst.
Warum sollst du denn, also ne, je nachdem, was du hast, Gebäudeleittechnik, BRKWs, wenn du bereits eine hochredundante Infrastruktur hast, warum willst du denn da noch mehr Server hinstellen? Ne? Gibt es eigentlich keinen Grund für.
Aber klar, du hast natürlich für deine IT, da machst du natürlich immer einen Kopf drum, ne? Du hast eine IT-Sicherheitsrichtlinie, du machst dir Gedanken darum, wie sichere ich meine Endpunkte ab, wie sichere ich meine Netze ab, wie stelle ich das Einhalten von Richtlinien sicher und das gilt, das müsste es ja dann auch eigentlich für die OT geben und ich glaube, an dieser Stelle setzt dann dieser Baustein auch an.
Genau. Also weil ne, es gibt halt für die Komponenten der IoT heutzutage vergleichbare Gefährdungen, ne, wie für die normale Büro-IT. Es gibt verschiedene Bausteine tatsächlich unterhalb von IND. Ich glaube, der allgemeinste ist Prozess- und Automatisierungstechnik, aber dann gibt es noch etwas weiter ausführende Bausteine wie allgemeine ICS-Komponenten, Sensoren und Aktoren und so weiter. Es gibt einen eigenen Baustein für Fernwartung in der im industriellen Umfeld.
Ah, okay.
Ja, die Gefahrenpunkte, die eben identifiziert werden, ist zum Beispiel ungeeignete Einbindung der OT in die Sicherheitsorganisation. Was heißt da? Irgendeine Abteilung baut da eine Anlage hin, arbeitet da drauf, die IT weiß von nichts. Oder die IT-Sicherheit in dem Fall. Es gibt eben auch Dinge, ich sag mal Richtlinien, IT-Richtlinien, die in der OT nicht umgesetzt werden können. Nehmen wir mal so Virenschutz als Beispiel. Ja, nicht auf jedes System in der OT kann ein Virenschutz installiert werden, der ins Dateisystem scannt.
Zumindest müsste man sich halt über die entsprechenden Ausnahmen unterhalten.
Über Ausnahmen unterhalten, und wenn es halt gar nicht geht, dann eben ein Alternativkonzept, das ist auch tatsächlich hier ein Punkt. Aber als Beispiel, darüber muss geredet werden, das muss verschriftlich werden. Dann haben wir ungeeignete Einbindung der OT in betriebliche Abläufe. Das meint allerdings eher so die andere Richtung. Was ist denn, wenn du Teile von OT auf deiner IT laufen hast und dann rollst du lustig Patches aus?
Naja, sagen wir es mal so. Also, wenn, ja, okay, also klar, ne, Patches ausrollen, Kiste startet neu, ist in der OT vielleicht ein bisschen blöd. Wenn Patches ausrollen dazu führt, dass Software in der OT nicht mehr funktioniert, würde ich sagen, was hast du für eine scheiß Software programmiert, wenn ein Security-Update ein Breaking Change für dich darstellt? Mhm. Aber ja, ist ein Punkt, definitiv.
Genau. Ja, eindeutige Gefahren und unzureichender Zugangsschutz. Also wenn du irgendwo irgendwelche Netzwerkports in einem Gebäude hast, die irgendwie in dein OT-Netz reingehen, wenn du es schon segmentiert hast überhaupt, ja, dann das muss natürlich nochmal weiter geschützt werden, halt wie auch dein IT-Netz natürlich. Aber genau, das ist der Punkt, den ich eben meinte, unzureichendes Schutzkonzept gegen Schadprogramme in der OT.
Ah, okay.
Zum Beispiel aber auch Wechselmedien. Ich glaube, da hatten wir sogar drüber gesprochen schon mal.
Ach ja, so Schleusen-PCs, ne? Mhm. Genau, also bevor du irgendwie Wechselmedien da in deiner OT-Welt mitnimmst, müssen die erstmal irgendwo durchgeguckt werden. Mhm. Ja, klar. Gut, das ist auch Segmentierung, das ist das Thema Firewalls, das ist das Thema Virenschutz, IPS, also über segmentierte Netze reden mit Firewalls, vielleicht da IPS anmachen, ausmachen. Mhm. Content Inspection ist vielleicht auch, find manches System vielleicht auch ein bisschen uncool.
Ja, leider sehr viele. Mhm. Genau. Ja, fehlende Netzwerksegmentierung ist ja auch immer so mein persönlicher Favorit, ne? Also dann hast du dann schön auf Core-Switches geroutet.
Ja, ja.
Ja, dann statt das über die Firewall zu leiten. Ja, und unsicheres Administrationskonzept und Fernadministration.
Ja klar, ne? Wenn du dann halt jedem einfach seinen DSLer gibst oder irgendwie dann NAT für irgendwas, das ist natürlich Murks.
Genau.
Ja gut, aber das sind alles so No-Brainer, ne? Da muss man sich halt mal drüber unterhalten. Da ist sicherlich auch die Sicht der IT wichtig. Das geht natürlich unter, wenn du eine Anlage als Anlage spezifizierst und sagst, die IT, die in dieser Anlage läuft, ist halt ne, Teil der Anlage und da muss ich nicht mit meiner IT drüber reden. Man ist halt kein Office-Jet-Drucker.
Ja, aber es ist ja den gleichen Gefahren ausgesetzt wie IT.
Weil ja, will nur sagen, was wir da immer wieder erleben, sind ja so Schnittstellenprobleme. Mhm. Also für mich sind diese ganzen Teile, die das BSI da aufführt, ja, da muss man halt drüber reden.
Ja, klar. Ne?
Aber wenn er halt dann so als in deinem Elfenbeinturm lebst und sagst, nee, das ist ja OT, da kann ich hier nur sagen.
Und das will auch keiner bestreiten. Scheiße. Ne? Also mit so Produktionsanlagen und was weiß ich, SPS-Steuer, keine Ahnung, habe ich keine Idee von. Ja? Aber mit ESX-ern, wenn ihr den Kram auf ESX-ern laufen habt, dann können wir euch ziemlich genau sagen, was ihr damit machen müsst, damit die sicher sind. Das ist nämlich auch ein Punkt, weil häufig unzureichende Überwachungs- und Detektionsverfahren, das meint in dem Fall mangelnde Überwachung der IT-Infrastruktur unterhalb der OT-Komponenten. Während du nämlich ja alle möglichen Sensoren abgreifst, du hast ja in der OT, hast ja Überwachung noch und nöcher.
Kriegst du nicht mit, wenn in deinem ESXer, in deinem Einzel-ESXer, der in irgendeinem Schrank steht, wenn da eine Platte verreckt, kriegst du es nicht mit.
Genau, das ist nämlich eine realistische Gefahr, weil sich die OT, ich sag so platt OT-Menschen, auf ihre OT-Komponenten konzentrieren und die IT darunter möglicherweise vergessen. Ja, und das, was wir vorhin sagten, ne, mangelnde Lifecycle-Konzepte, also Einsatz von Commercial Off-the-Shelf-Produkten auf IT-Seite, zum Beispiel Windows-Server, die dann aber für OT-Systeme bereitgestellt werden, die sehr viel längere Lebenszyklen haben als so ein Windows-Server-Produkt.
Ja gut, aber dafür gibt es ja zum Beispiel dann Windows IoT, was entsprechend halt einen langen Lebenszyklus hat. Und ich sag mal, entschuldige bitte, aber auch der Windows Server hat mal locker 10 Jahre mindestens Lebenszyklus.
Ja, aber ne? Du sagst nicht so Windows IoT, ne? Denk an Windows C ist genau dafür gedacht, kann trotzdem kein SMWV2.
Ja, aber weil es Windows XP Technology ist, genau. Und Windows XP ist wann rausgekommen? 2001?
Boah, ja.
Also wenn ich du glaube, mir jetzt 2023 erzählst, dass ein 20 Jahre altes Windows CE kein SMB 1 kann, ja sorry.
Nein, nein, es kann kein SMB 2.
Ja.
Das heißt, du kannst kein SMB 1 abknipsen, solange das irgendwie...
Ja, aber nach 20 Jahren darf dann auch ein Betriebssystem halt mal alt sein. Ne? Nimm mal Server 2012, 2012 R2, mhm. Das geht jetzt aus dem Betrieb nach 10 Jahren, 11 Jahren, 12 Jahren.
Naja.
Ne? Das ist okay, nach 12 Jahren darf man auch mal sagen, so jetzt müssen wir da mal dran. Dass man jetzt nicht nach 3 Jahren sagt, so übrigens denn Windows 10 Pro, ja, mit 18 Monaten Supportdauer oder so lange kriegst du Updates, das ist vielleicht eine scheiß Idee. Mhm. Ja. Ein Windows 10 LTSC ist da sicherlich besser, da hast du wieder 10 Jahre.
Mhm. Ja, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, I got the point.
Dann der Klassiker, unsichere Protokolle, hast du eben auch schon erwähnt. Alles schön irgendwie Klartextprotokolle. Mhm. Das sind so Telnet und HTTP oder sowas, wo man schön mitlesen kann.
Randnotiz, Bash History. Ich habe heute auf dem System in der Bash History schon wieder Kennwörter gesehen.
Echt, man kann die doch dann wenigstens interaktiv eintippen. Was soll denn das?
Eintippen und nachher die Bash History einfach löschen oder bereinigen. Ja, ja, aber gut. Klar, Klartextprotokolle.
Genauso wie, keine Ahnung, irgendwelche Textdateien, die da rumliegen und wo Passwörter drinstehen oder sonst irgendwas, weißt du halt alles nicht. Muss man drauf aufpassen, auch in der OT.
Aber du sagst schon, das ist durchaus was, da sollte man als OT-Mensch mal durchgegangen sein. Also eigentlich, wie gesagt, ne, also für mich sind das meiste echt so No-Brainer, ne? Das sind so Sachen, wo ich sage, ja klar, da muss man drüber reden, ne? Darf man nicht einfach ausblenden. Verlinken wir mal mal in den Shownotes. Kann sich jeder mal durchfräsen.
Genau. Viel Spaß damit. Vielleicht bin ich ein bisschen komisch, dass ich sowas...
Na, das ist schon spannend.
Ja, so. Ich finde es halt auch für, ich sag mal, den ITler, der sich möglicherweise mit OT-Unternehmen auseinandersetzt, weil es muss jetzt irgendwelche Schnittstellen geben etc., dann will man ja auch aus der IT raus wissen, okay, der Kram da, der ist sicher.
Ja, es ist auf jeden Fall schon mal, das BSI ist ja jetzt nicht irgendwer und da kann man zumindest mal ein paar Gedanken mitnehmen. Es wird jetzt aber nicht besser. Also, ne, wir hatten jetzt gerade schon ranzige Protokolle, dann hatten wir grundsätzlich unsichere OT und was machen wir, wenn wir ranzige Software haben, die wir ins Internet stellen wollen?
Hey.
Nicht machen.
Ich weiß es schon. Soll ich jetzt, genau.
Nicht machen. Und wenn man es doch machen muss, dann ist der Azure Application Proxy möglicherweise eine Lösung.
Ja, der ist schön.
Ja, bin ich aber auch wieder durch Zufall drüber gestolpert. Also der ist zwar mehrere Male schon an mir vorbeigeflogen, aber ich hatte noch nie so richtig den passenden Einsatzzweck dafür. Jetzt habe ich ihn gehabt in Form von ranziger Software, die man eigentlich nicht ins Internet stellen will. Und eigentlich hatte ich mir mit dem Kunden zusammen eine andere Idee überlegt, wie wir das Ding irgendwie einigermaßen sicher ins Internet stellen wollen. Aber irgendwie haben wir uns beide damit sehr schwer getan. Und dann kam mir doch nochmal die Idee mit dem Azure Application Proxy. Was ist das? Das Azure AD selber bringt ja schon eine ganze Menge mit, um Anwender und Daten zu schützen. Ja, also das ganze Thema Conditional Access, MFA und lalala. Ne, das ist ja alles Teil des Azure ADs, was einfach so mitgebracht wird. Und der Azure Application Proxy ist ein Stück, was im Azure AD lebt und einen sehr schönen Weg mitbringt, Web-Apps, wohlgemerkt, Web-Apps, sicher zu veröffentlichen. Und zwar ist das ein Zusammenspiel von einer Enterprise-Application. Das ist ja etwas, was ich auch im Azure AD erstellen kann, zum Beispiel, dem eigentlichen Application Proxy und dem sogenannten Application Proxy Connector. Das ist also ein Stück Software, was bei dir on-prem läuft, welches dann die Verbindung herstellt.
Auf dem Server, wo die Anwendung läuft, oder?
Kann. Also dieser Application Proxy Connector, ich rede jetzt einfach nur noch vom sogenannten Connector, den kannst du, ist ein kleines Stück Software, kannst du dem Azure AD herunterladen für deinen Tenant. Den installierst du entweder auf dem Server, den du für die, den du halt, auf dem die Anwendung läuft, die du veröffentlichen willst, oder du stellst ihn auf eine separate Maschine. Mhm. Du kannst auch mehrere davon installieren, mehrere Konnektoren installieren, die dann zu einer sogenannten Connector Group zusammenfassen und die machen dann auch HA.
Aha.
Komm ich gleich zu.
Okay, okay.
Halt Dinge. So, und das heißt, dieser Connector stellt eine Verbindung outbound zum Azure Application Proxy her. Was heißt das? Du hast keine eingehende Verbindung mehr, um deine Applikation zu veröffentlichen oder um den Application Proxy auf deine Anwendung umzuleiten, sondern du hast eine von deinem Netzwerk ausgehende Verbindung und der Application Proxy nimmt quasi die Verbindungen an, packt die in ein Message Bus und aus dem Message Bus bedienen sich dann die Konnektoren, ein oder mehrere, und arbeiten dann diese Verbindungen ab. Das heißt auch, hast du zum Beispiel, kannst du zwei Server installieren, packst auf jeden einen Connector, dann hast du schon mal zwei Konnektoren laufen, die dann auch HA machen. Fällt einer aus, ja, dann arbeitet der andere halt die ganzen Anfragen ab. Kannst du auch eine Firewall zwischenstellen, also wenn du dann sagst, okay, du packst deine Konnektoren dann in die DMZ zum Beispiel und hast dann deine eigene Anwendung nochmal woanders laufen. Hat ein bisschen Auswirkungen darauf, was man dann zum Beispiel bei der Authentifizierung machen kann. Aber das muss, diese Software muss nicht zwingend auf dem Server laufen, wo die zu veröffentlichen Anwendung ist. Du brauchst dann eine App, die kannst du einfach erstellen. Da gibst du dann halt sowas an wie Namen und welche URL du benutzen willst und ob du auch einen Application Proxy verwenden willst. Du gibst quasi die Internal URL an, also über welche URL erreicht der Connector die App und die External URL, also über welche URL wird das Ganze von extern angesprochen. Kannst auch Custom URLs mitbringen, also musst jetzt nicht mit einer hässlichen MSApp-Proxy.net URL leben, sondern kannst dann auch selber deine in Azure oder in O365 registrierten Domänen verwenden, um dann entsprechend URLs damit zu generieren. Am Ende des Tages machst du im DNS einfach ein CNAME. Ja? Okay. Hast du also app.domain.tld CNAME auf dann diese schöne MSApp-Proxy.net URL. Wenn du komplexere Anwendungen hast, kannst du sogenannte Wildcard-Apps bauen und dann mit Application-Segments arbeiten. Sprich, du kannst dann nochmal sehr genau sagen, ach so, wenn diese URL kommt, dann leitest du das bitte dahin und wenn diese URL kommt, dann leitest du das bitte dahin. Also da kann man dann schon relativ komplexe Setups mit abfackeln. Authentifizierung, Azure AD oder Pass-Through. Also entweder macht dein Azure AD die Authentifizierung. Oder aber die Anfrage wird einfach durchgeleitet und die Anwendung wird dann halt, und die Anwendung übernimmt dann selber die Authentifizierung. Aber wir wollen ja immer Azure AD Authentifizierung machen, weil dann kommt auch der ganze Spürkes mit Conditional Access und so weiter. Und da haben wir noch ein paar Möglichkeiten, Single Sign-On zu machen, nämlich über Header. Sprich, wir könnten zum Beispiel entsprechend Header mitgeben.
Ja.
Oder zwischen Benutzername, Kennwort und so weiter mit an die Backend-Anwendung übergeben wird. Kerberos? Ja, Kerberos Constraint Delegation.
Okay.
Genau, in dem Fall übergibt der Application Proxy nämlich dann den User UPN und den SPN in den Connector und der macht dann im Namen des Users eine Constraint Delegation gegen das On-Prem AD.
Als wer läuft denn dieser Proxy?
NT Authority, ich glaube Local System. Oder müsste ich mal nachgucken, kann ich dir jetzt, ich meine, es wäre Local System.
Okay, Local System. Wäre jetzt mal interessant, wenn das jetzt noch mit einem Group Managed Service Account ginge, dann wäre ich noch happier.
Wir haben einen, du weißt, wo er läuft, guck selber nach.
Ich guck mal nach. Ja, weil Constraint Delegation.
Genau, also Sammel geht auch, ne? Kannst du einfach dann, wenn deine App sammeln kann, kannst du es auch darüber machen. Und so als vierte Variante gibt es dann noch das Password Vaulting. Das ist schon ein bisschen spooky. Also, wenn du das für Single Sign-On verwendest, kommt quasi erstmal die ganz normale Office 365 Login, dann wirst du auf die Seite der Anwendung weitergeleitet, gibst deine Credentials ein und du hast vorher quasi gesagt, also das ist übrigens das Feld für den Username und das ist das Feld für das Passwort. Und dann greift sich diese Benutzerdaten der Application Proxy ab und vaultet das im User.
Ja, das ist jetzt schon ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Woher hat das denn mein Passwort? Ist jetzt bewusst naive Frage, aber ne, ja. Speichert er dann einfach nur das, was ich da eingebe?
Ja,
wenn ja,
korrekt.
Wo speichert er das?
Und das speichert er im Azure AD beim User in einem Secure Vault.
Aber es ist dann ja offensichtlich nicht einfach mein AD-Passwort so gesehen.
Es ist das, was du da eingetippt hast. Kann man jetzt geil finden oder nicht, aber es ist erstmal eine easy Variante, um da irgendwie so ein bisschen SSO hinzukriegen. Ja, und da wir natürlich da mit einer Enterprise-App rumhantieren und Azure AD können wir natürlich auch den ganzen Firlefanz wie Conditional Access und so weiter machen. Mhm. Sprich, ne, wenn wir jetzt hier intern sind in unserem Trusted Network, können wir es einfach so ne, durchauthentifizieren, wenn wir sehen, da kommt einer von außen, dann MFA davor schalten und so weiter. Generell kannst du natürlich nur veröffentlichen, was HTTP, HTTPS spricht und ja, Thema Lizenzierung. Du brauchst Azure AD Premium mindestens P1 für deine User.
Ja, ehrlicherweise empfehlen wir die ja sowieso.
Genau, also immer. Eigentlich solltest du die haben. Aber wenn du die hast, ist das echt ein No-Brainer. Ne? Also wenn du Web-Applikationen hast und jeder von uns hat irgendwas Gammeliges rumlaufen, was er ins Internet stellt, stellt es einfach vor ein Applica- oder hinter ein Application-Proxy. Das ist ein absoluter No-Brainer. Also ich habe das jetzt, wir haben es jetzt bei uns ja auch gemacht mit zwei Sachen. Das funktioniert einfach Sahne. Mhm. Ne? Und was ich halt so persönlich so schön finde, ist halt nur outbound. Ne? Es ist nichts, kein DNAP mehr auf der Firewall, sondern es ist einfach outbound und alles schick.
Ja, jedes DNAP weniger ist
gut. Definitiv. Mhm. Definitiv. Also guckt euch mal an, Azure Application Proxy. Kann man feine Sache mitmachen. Wir hatten ja eingangs, hatte ich ja noch von meiner Blog-Transition auf Hugo und Markdown berichtet. Und seit der letzten Folge, da haben wir beide uns ja so ein bisschen durch diverse Anwendungen durchgefräst. Wir hatten es ja auch als Thema in der letzten Folge, dass ich wutschnaubend OneNote den Rücken gekehrt habe.
Ja.
Um dann zwei Wochen später mit Sack und Pack weinend wieder auf der Matte zu stehen und um Verzeihung zu bitten. Ich bin wieder bei OneNote angekommen.
Bist du? Ja, okay. Also ich mache das ja für gewöhnlich so, ne? Du kriegst ja alle paar Jahre machst du ja meistens so einen Schritt, dass du mal so das ein oder andere Tool austauschst, guckst, ob es was Besseres gibt und ich bin dann ehrlicherweise immer so, ich guck mal, was du Gutes ausgräbst. Also ich gestehe, ich habe jetzt für doch so einige Dinge, habe ich mich sehr mit Obsidian angefreundet.
Genau, also wie war es dazu gekommen? Ich habe mich über OneNote geärgert, weil es ein paar Daten gefressen hat und war auch von der Idee von Markdown, also sprich, ich beschreibe dann quasi im Fließtext, wie mein Text nachher gerendert aussehen soll. War von dieser Markdown-Idee ganz angetan, weil es halt für mich so, wie ich Notizen schreibe, einfach so runterschreibe, sehr schön funktioniert, weil ich brauche die Maus nicht. Mhm. Und das ist bei OneNote schon ein bisschen lästig, ne? Wenn man dann so ein bisschen Formatierung machen will, da hast du zwar quasi, immer hast du irgendwie die Maus in der Hand. Ne? Und Markdown kannst du einfach so runterschreiben, renderst es raus und bist fertig damit. Und ja, da hat mir Obsidian echt gut gefallen, ne? Weil es ist Textdateien, es sind Ordner für die Strukturierung, was mir sehr gut gefallen hat, das ist pure Markdown. Was dann halt beim ersten Moment schon wieder ein bisschen doof war, das ganze Thema Synken. Das hat ja ne? Kostenpflichtig.
Ich finde, das klappt wunderbar.
Du benutzt einen OneDrive dafür, ne?
Ich benutze den OneDrive dafür. Ich kann das sogar jetzt auf meinem iPhone.
Ja, das fühlte sich für mich falsch an. Ich kann da nicht mal richtig den Finger drauf, es fühlte sich falsch an. Also die Idee, du hast Textdateien mit Markdown und Ordner zum Strukturieren, wunderbar. Ja. Aber synken wäre halt ganz nett. Und dazu kommt ja dann auch das Thema Kollaboration.
Das finde ich in Obsidian tatsächlich einfach.
Ja, okay.
Also jetzt mal ehrlicherweise, ich habe mir jetzt nicht so genau durchgelesen, ob ich das dürfte. Aber
ja, gut,
wer verbietet
ja, gut,
mir denn, den Ordner auf den OneDrive zu legen?
Naja, also Obsidian ist ja erstmal keine Open-Source-Software und die sagen schon, wenn du halt kommerziell nutzt, dann musst du eine Lizenz kaufen. Also wenn du jetzt nicht gerade deine Urlaubsplanung, deine private Urlaubsplanung da drin machst, dann wirst du streng genommen eine Lizenz kaufen müssen.
Okay.
Gut, dann das nächste, was ich mir angesehen habe, war dann Joplin.
Genau, das habe ich mir angeguckt, da konnte ich gar nicht mit. Da
hatte der Markus mir gestern auch noch über den Zaun geworfen. Deswegen habe ich gestern nicht auf deine Teams-Nachricht geantwortet, Markus, weil ich wollte dem nicht vorgreifen. Also Joplin haben uns auch, oder habe ich mir auch angesehen, fand das auch ganz geil. Wobei mir da dann schon wieder nicht gefiel, okay, jetzt habe ich es wieder in so einer SQL-Leitdatenbank.
Ja, genau. Ne? Also und da fand ich das mit dem Synken tatsächlich...
Ja gut, da hätte ich ja noch mit leben können. Da hätten wir ja bei uns noch so einen Sync-Server hosten können. Den gibt es ja als Docker-Container, das hätten wir machen können. Dann wäre es auch wieder schick gewesen.
Ja, also du kannst ja auch auf, du kannst ja sowohl in der App auf dem Handy als auch auf dem Desktop kannst ja einstellen mit OneDrive Sync, ja. Aber dann ist das halt nicht so richtig live und
ja, genau. Ist halt auch wieder so ein bisschen so, So, und dann, ja, bin ich reumütig wieder zu OneNote zurückgekehrt, weil ich eine Extension gefunden habe für OneNote, nämlich OneMark, mit dem man Markdown Support in OneNote nachflicken kann. Also es gibt wohl schon seit 3 Jahren oder so einen Feature Request oder eine Microsoft Voice Initiative, sagt, bringt doch bitte Markdown Support in OneNote. Keine Ahnung, 200 Leute da schon gesagt, ja, will ich haben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Microsoft das irgendwann mal nachflickt. Wäre aber in meinen Augen so ein No-Brainer. Aber mit OneMark funktioniert das für mich ganz gut. Ich habe tatsächlich wieder diese Markdown-Experience, dass ich dann einfach da Text runterschreiben kann und Enter drücke und er rendert das Ganze und das ist alles schick. Und ich habe natürlich dann auch das Seamless Syncing von OneNote. Und das muss man ja schon dazu sagen, jetzt kommen wir wieder ein bisschen drauf, es wäre ja eigentlich kein Problem gewesen, dass ich zum Beispiel Obsidian oder Joplin nutze. Das Problem ist, ich hätte dann natürlich wieder 2 Tools gehabt. Nämlich eins für meine persönlichen Notizen. Und das zweite ist ja, das, wie wir kollaborieren. Also haben wir beide zum Beispiel ja in OneNote ein Shared Notebook. Und dann gibt es ja nochmal eins für uns als Team, wo wir drin kollaborieren. Dann hätte ich halt wieder teilweise Informationen einfach von A nach B tragen müssen. Und das fühlt sich dann auch wieder scheiße an. Ja,
stimmt. Wobei ich tatsächlich noch Spielraum sehe, mit einem zweiten Tool so eine persönliche Knowledge Base oder so Snippet-Sammlung. Gut, die kann man auch mit einer teilen, natürlich.
Ja, genau.
Aber Microsoft To-Do, ich bin ja auch schon länger immer mal wieder reine To-Do-Listen, einfach so Kleinkram, der sich nicht irgendwie in Projektschritte oder dergleichen oder in Tickets gießen lässt, sondern einfach so reine Dinge, an die ich mich erinnern muss. Machst du die in OneNote? Nein.
Also reine To-Dos ticker ich mir ganz oft wirklich einfach in VS Code rein. Einfach Textdatei. Jetzt, wo ich das in Markdown machen kann, mache ich das auch tatsächlich teilweise in den Schnellnotizen von OneNote. Weil das sind einfach nur Stichpunkte, wo ich die da, ne, wenn ich es erledigt habe, lösche ich es einfach wieder raus. Für mich, und das, aber das ist wahrscheinlich auch eher so eine persönliche Sache, ich hasse es, zu viele Tools zu haben. Also, ne, wenn ich so meine Toolchain sehe, das ist Teams, das ist Outlook, das ist Edge, das ist OneNote, das ist VS Code, das ist Royal TS, Ende. Ja, und von den 6 Tools, die ich jetzt genannt habe, sind 5 von Microsoft, das macht's für mich halt wieder schlank. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen so diese Idee, wie kollaborieren wir denn intern eigentlich? Ne? Ich meine, wir beide haben so eine Shared Notes. Wenn wir das so als Team sehen, da hatten wir ja dann auch schon mal, und das ist sicherlich auch noch ein Punkt, und nein, das ist jetzt kein Corporate-Podcast, aber das fällt mir jetzt, wie wir so drüber reden, ein, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ne? Also du erinnerst dich an das Thema Projektverzeichnisse oder vor ein paar Jahren haben wir Mindmaps gebaut.
Ja, so für Projekte. Das immer noch häufiger.
Ja, guck, noch ein Punkt für Markdown. Wusstest du eigentlich, dass es eine Extension gibt, MarkMine für VS Code, wie du mit Markdown...
Ja, guck ich mir an, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das nicht komplizierter für mich ist als...
Ich habe gedacht, es geht ganz gut von der Hand. Es geht ganz gut von der Hand.
An. Ich guck's mir mal an.
Auch so diese Art und Weise, wie wir kollaborieren, so mit SharePoint und Teams, und OneNote integriert sich halt relativ gut in Teams rein. Das macht für mich diese ganze Toolchain halt sehr,
das ist
sehr,
richtig.
Sehr schlank. Und wie gesagt, ich bin halt von dieser Idee mit Markdown, sprich einfach runterschreiben und ähnlich wie Tech, und nachher dann rausrendern, sehr, sehr von überzeugt. Und ne, Markdown funktioniert jetzt auch ganz gut mit ne, VS Code und dann auch in OneNote und der Export aus OneNote als Markdown funktioniert auch ziemlich gut. Und auch OneMark, also dieses kleine Tool, was halt Markdown in OneNote integriert. Das hatte mal jemand angefangen, ich bin auf Reddit drauf gestoßen. Mittlerweile hat das als Version 1.0 rausgehauen. Und ganz ehrlich, das ist auch ein Stück Software, da gebe ich auch gerne Geld für aus. Also muss man sich mal vor Augen führen, also ne, die hier die Subscription sind $12. Das Geld gebe ich gerne aus. Ja. Ist auch fair, wenn also es gibt eine Lite, es gibt eine Pro und es gibt halt diese Subscription, also die Lite und die Pro sind halt Lifetime-Lizenzen für $16 oder $29. Die Lite hat halt kein CSS-Theming, kein Highlighting, kein LaTeX-to-Image, keine Diagrams. Die Pro kostet dich einmalig $29, dann hast du eine Lifetime-Lizenz für dieses, ne, für diese eine Major-Version. Hast du 3 Jahre lang die Subscription, schmeißt er dir halt, wenn du es dann kündigst, schmeißt er dir halt eine Pro-Lizenz hinterher und sagt, okay, die kannst du jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nutzen. Und gerade dieser Diagram-Support ist halt interessant, weil er zum Beispiel auch dann eben diese Markmaps halt kann. Also ne? Mindmaps mit Markdown kannst du dir dann in OneNote runterschreiben, Steuerung Enter. Und dann rendert dir WebView da eine Mindmap raus, als Bild in OneNote.
Ja, okay, ich will das mal ausprobieren.
Ah, jetzt habe ich sie doch. fühlt sich für mich momentan ziemlich gut an. Also ich kann damit jetzt wieder ganz gut leben, auch mit OneNote. Jetzt hat sich natürlich dann auch nochmal wahrscheinlich, weil jetzt kam auch gerade dann mal wieder so ein ne, semi-annual großes Update für OneNote. Irgendwie sieht es jetzt ganz viel schicker aus und auf einmal kann man auch Pages sortieren. Etwas, wofür ich dann auch noch ein kleines zusätzliches Tool immer hatte. Wir verlinken das mal, guckt euch mal an, OneMark und MarkMind for VS Code. Aber das vereint zumindest für mich jetzt so das Beste aus beiden Welten. Ne? Ich bin wieder in meiner Microsoft OneNote-Welt und ich habe auf der anderen Seite meine Markdown-Text-Sachen, mit denen ärgere ich mich eigentlich schon wieder ein bisschen, dass ich das nicht schon vor ein paar Jahren entdeckt habe, dass ich erst so spät auf diesen Zug aufgesprungen bin, aber ja, das fühlt sich für mich zumindest jetzt so bei den ersten Sachen, wo ich mal wieder Notizen in Meetings runtertippen musste, das fühlte sich ganz gut an, relativ frictionless, das in Markdown einfach runterzutippen.
Dito?
Du probierst es dann heute Abend dann wahrscheinlich.
Ich probiere das heute Abend mit dem Mann.
Ich werde dich morgen im AMA danach fragen. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, dass wir die Kollegen auch noch dafür gehuckt kriegen. Übrigens, Disclaimer, ne? Also liebe Kollegen, wenn ihr das hört, ne? Nur weil wir das hier besprechen, müsst ihr das nicht mehr direkt machen. Der David kam jetzt damit um die Ecke. Muss ich doch erstmal sagen, nein, David, das ist, das war jetzt nicht arbeitsbezogen.
Niemand will die OneNote euch wegnehmen.
Genau. Nein, aber da müssen wir halt mal durchforsten. Aber das ist auch so ein schönes Beispiel, ne? Da haben wir uns halt nie Gedanken zu gemacht. Und ich meine auch der Einsatz von Teams, wie wir ihn ja leben, das merkt man halt an vielen Stellen auch. Das haben wir halt relativ schnell eingeführt, ohne mal genau darüber zu diskutieren, wie wir es nutzen wollen. Und auch die OneNote, die wir jetzt als Team teilen, das ist ja quasi ein Copy-and-Paste-Export unseres urmelalten Doku-Wikis.
Das sieht man leider auch.
Ja, ist ja nicht schlimm. Also,
Nein, sowas nicht gemeint. Genau. Nein, aber man kann das sehen, es ist halt nicht in OneNote erstellt worden.
Ja, und was halt auch immer auffällt, ist, also wenn ich alte Doku finde, stelle ich mir also immer als erstes die Frage, okay, warum ist diese Doku alt? Also was war so schwer daran, diese Doku aktuell zu halten? Das ist halt immer so ein Problem bei vielen Dokus, die man sieht, das ist zu viel.
Ja.
Ne, das hält halt keiner mehr aktuell. Und die Frage ist ja auch immer, was muss man tatsächlich dokumentieren? Ne? Ist es jetzt eine Doku für uns innerhalb eines Teams zu einer Kundenumgebung oder zu einer bestimmten Komponente beim Kunden? Oder ist das halt irgendein Audit-Dokument, wo du ganz genau weißt, das muss jetzt den Stand vom Zeitpunkt X widerspiegeln und dann ändert sich auch an dem System halt tatsächlich nichts mehr. Aber ja, da müssen wir intern mal dran gehen.
Mich auch interessieren würde, wie andere das so sehen. Also welche Art von Doku ergibt überhaupt Sinn?
Ja, stimmt. Das ist eine gute Frage. Ne? Also wie wird überhaupt, oder wie dokumentiert ihr, wie habt ihr da irgendeinen Workflow, habt ihr da irgendwelche Tools? Also gerade wenn es um so Kollaborationsarbeit geht. Ne? Also oft ist es ja so, dass man du dokumentierst für den Kunden oder du dokumentierst für dich intern.
Ja, für dich intern ist aber dann auch. Dokumentierst du für jemanden, der die Umgebung nicht kennt, also gar nicht kennt und da so das erste Mal reingeworfen wird, dann dokumentierst du auch anders, als wenn du weißt, okay, die Doku ist jetzt für die drei Leute, die sowieso mal bei dem Kunden rumhängen und alles drumherum schon kennen. Und deswegen muss ich nicht bei Adam und Eva anfangen.
Ja gut, und dokumentierst du für jemanden, der das System kennt, also oder das Produkt kennt, oder dokumentierst du für jemanden, der das Produkt noch nie gesehen hat?
Genau.
Firewall-Regelwerk oder auch Netzwerke, Routing ist ja immer so eine Sache, ne? Also ich finde das immer so lustig, wenn ich dann in Dokus so
Firewall-Regelwerke finde.
Also auch Switch-Configs, ne? Dann fühlt das nicht, warum hat diese Doku vom Kunden 384 Seiten? Ja, weil davon 35 Switches, die Showrunning drin steht.
Ja,
dann denke ich mir auch immer so, why?
Oder von einem Cisco-Router eine Running-Config. Ja. Das könnten auch so 300 Seiten sein.
Ja, genau.
Ja, ist so. Ne, wer soll damit was anfangen können? Ne, wofür ist das gedacht?
Was ist der Adressatenkreis dieses Dokumentes?
Ganz genau.
Ja, müssen wir nochmal. Das war ja jetzt schon fast ein Aufreger der Woche. Hast du einen?
Nee, tatsächlich nicht.
Oh, ich habe einen. Ich habe mich nämlich schon wieder aufgeregt und nicht nur ich, sondern auch der Kunde. Und zwar Salamitaktik bei Portfreischaltungen.
Oh.
Also es geht darum, dass Daten von einem System von A nach B müssen. So. Problem dabei, auf dem Weg von A nach B gibt es mindestens 5 Firewalls. 2 bei A und 3 bei B. Und dann hast du die Firma Z, die diese Datenmigration machen soll. Problem ist, der Mitarbeiter von Firma Z ist oftmals nicht in der Lage, genau zu sagen, was braucht er denn eigentlich? Also was muss von wo nach wo? Das ist ja immer die, ne, wir als Firewaller, ne, was müssen wir wissen? Was will, ne, von nach mit welchem Protokoll? Und von nach beschreibt dann auch, von baut die Verbindung nach auf.
Die übliche Antwort ist ja häufig TCP oder UDP, beides.
Genau, beides.
Und in beide Richtungen.
Genau. Und so war es jetzt in diesem Fall auch. Problem dabei ist, dass wir halt da auch noch ein VPN zwischen haben, Side-to-Side. Und das ist dann auch nicht so any-any auf beiden Seiten oder halt große Netze, sondern wir haben halt Hosts auf beiden Seiten für die SAs. Und wenn dem Menschen von der Firma Z wieder auffällt, ach so, nee, ich brauche auch noch den Orbis Jive, dann heißt das wieder, okay, ich muss meinen Tunnel anpassen und der andere muss seinen Tunnel anpassen. So, das machst du halt auch nicht mal eben auf Zuruf, weil zumindest bei Firma A ist das ein Change. Ja, das heißt, das musst du auch wieder ganz offiziell über einen Weg einkübeln, nur weil da ein Host vergessen wurde. Und was mich da so wahnsinnig aufregt, ist einfach, warum konnte man sich denn nicht direkt am Anfang mal an einen Tisch setzen und sagen, so, was haben wir denn eigentlich vor? Da müssen Daten von A nach B. Okay, welche Systeme müssen denn da miteinander reden? Und vielleicht wäre dann auch noch aufgegangen, okay, wenn du da Daten rumschiftest, ja, dann brauchst du vielleicht auch noch das und das und das und das. Ne? Aber nein, stattdessen Salamitaktik. Ich meine, ich habe heute die letzten Policies nachgepflegt. Ich hoffe, das ist jetzt so. Der VPN-Tunnel auf meiner Seite ist geändert. Also bei B ist der jetzt geändert, bei A muss der noch geändert werden. Mal gucken, was dann auch kommt. Also das Letzte, was ja kam, war, dass er halt eine Verbindung zu diesem Jive haben will. Also Java Application Interfaces, Daedalus Orbis, Event API. Ich habe keine Ahnung, warum der dahin will. Es macht keinen Sinn.
Ja, du wirst ja jetzt eine Policy haben, wo du auch sehen kannst, ob er dann noch wirklich dahin geht.
Naja, irgendwas muss ja damit sein, sonst würde er das ja nicht wollen. Also irgendwas muss ja nicht funktioniert haben. Aber es macht in meinen Augen halt überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe halt nicht, warum er dahin will. Weil, ne, wenn ich halt, dumm dahergesagt, du hast ein Langzeitarchiv bei A und es gibt ein Langzeitarchiv bei B. Und eigentlich musst du nur die Daten von A nach B bringen. Und wenn es jetzt ganz dumm läuft, dann kopierst du im Zweifelsfall einfach die Bilddateien einfach nur von A nach B und gehst nachher in der Datenbank hin und sagst, ach übrigens, die Sachen, die du hier in deiner Datenbank bei A liegen hast, liegen jetzt bei B.
Okay.
Ja, natürlich kann man das auch noch aufwendiger machen, indem man halt DICOM Query Retrieve verwendet, nach dem Motto, du sagst dem Pax, hol dir die Sachen doch mal da und mach dann einen Send nach da. Aber keine Ahnung, das macht er offenbar nicht. Also ich hoffe, dass wir jetzt alles zusammen haben, weil es gibt da Not. Und das zum Abschluss jetzt, bitte, 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 wenn ihr solche, also es kann ja ruhig komplex sein, das ist überhaupt keine Frage, aber bitte holt doch am Anfang mal alle beteiligten Personen an einen Tisch, legt kurz da, was ihr vorhabt, damit ihr auch ein Set an Leuten zusammen habt, die diesen Fall kennen, weil ansonsten rennst du jedes Mal wieder dahin und sagst, ach so, also die waren da noch gar nicht, ah okay, dann muss ich sie mal kurz abholen, zum Kontext, wir haben vor. Das ist dann halt schon wieder nervig.
Ja, wie so häufig.
Nur sprechende Menschen kann geholfen werden.
Genau.
In diesem Sinne.
Genug aufgeregt.
Ja, genug aufgeregt. Ich hatte letztens noch ein Briefchen hier im Büro gefunden. Da hatte noch jemand Sticker gewollt. Also, wenn ihr Sticker haben möchtet vom Wartungsfenster, guckt mal in die Shownotes, da steht eine Adresse. Da könnt ihr einen an euch adressierten und frankierten Rückumschlag hinschicken und dann schmeißen wir in diesen Umschlag mal ein paar Sticker rein. Und in den Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer garantiert schwuppelfreien Telegram-Gruppe. Und auch noch einen Link, wie ihr uns unterstützen könnt. Schaut mal rein. Also die Shownotes, ich gebe mir da immer sehr viel Mühe, das zusammenzutragen. Ich hoffe, die liest auch wirklich einer. Und bewertet uns mal bei den ganzen lustigen Apps. Also bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon, ich weiß nicht wo. Gebt uns 5 Sterne bei iTunes. Helft dabei, die frohe Kunde dieses Podcasts zu verbreiten, sonst gibt es irgendwann mal einen anderen Menschen, der sagt, guck mal hier, ne, Wartungsfenster, letzte Folge.
Genau.
29.03.2023.
Sich bitterlich beschwert.
Genau. Gibt's auch dieses Mem, ne? So diese ganzen Forenbeiträge, wo dann irgendwann, da hatte ich heute auch noch einen. Unser lustiges Ticketsystem. Wir haben uns ja mal gewundert, warum die Session-ID in der URL steht. Und ich bin da jetzt auch drüber gestolpert. Und ich bin dann auch wieder über einen dieser Foreneinträge gestolpert, wo er sagte, ja, ich habe das Problem auch, ich habe es gelöst. Und dann so, wie?
Genau, Foreneintrag von 2017.
Ja, ich glaube, es war 2016 oder so.
Ja, siehste, genau. Was hast du gesehen?
Was hast du gemacht? Wie? Verrate mir, wie du es gelöst hast.
Das wäre so schön.
Ich habe es ja so gelöst. Ich habe es ja hinbekommen.
Du hast es ja gelöst.
Genau. Das war mal Script Alias in einer Apache-Conf, ist nicht gut.
Okay.
Gut, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin.
Bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.